ARD.
Die Türkei steht im Viertelfinale der Europameisterschaft nach dem Sieg gegen Österreich, unter anderem durch ein ganz frühes Tor.
Arda Güler yaptı ortayı kalesi altına, ters dokunuş ve gol! Gol geliyor! Gol!
Ins Viertelfinale geschafft haben es auch die Niederlande nach einem klaren Sieg gegen Rumänien. Unser Reporter André Siems war aber nicht restlos überzeugt.
Von den Niederländern fand ich, war es in den ersten 45 Minuten jetzt nicht so der absolute Knaller. Ganz im Gegenteil, ich habe teilweise von Mistfußball gesprochen.
Das deutsche Team bereitet sich natürlich schon auf das Viertelfinale gegen Spanien vor. Und Kapitän Ilkay Gündoğan, der hat ein bisschen was verraten.
Ja, ich glaube, taktisch haben wir uns die Spanier schon öfters jetzt angeschaut. Und machen sie schon richtig gut, das, was sie machen.
Und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Da waren es nur noch 8. Das Viertelfinale der Europameisterschaft ist komplett. Wir sind wie immer zu zweit. Anne Hild ist da.
Hi.
Hi, ich bin Tobi Schäfer und wir sind am Tag nach dem letzten Achtelfinale bei dieser Europameisterschaft. Und da müssen wir sagen, und dann sprechen wir doch direkt auch über das Spiel von gestern Abend, die Türkei ist das Team, das mit am meisten begeistert bei dieser Europameisterschaft. Also Voll. Die Spiele, fast alle unterhaltsam.
Also die Türkei und Österreich sind tatsächlich in meinen Top 3 der besten Spiele dieser EM immer vertreten. Also Türkei gegen Georgien war ja schon echt spektakulär. Österreich gegen Niederlande fand ich super. Und das gestern Abend war halt auch, also nach 6 Minuten habe ich gedacht, können bitte alle EM-Spiele genauso sein?
Kann das bitte in die Verlängerung gehen?
Genau, ja.
Dieser Wunsch wurde uns nicht erfüllt. Die Türkei besiegt Österreich mit 2:1 durch 2 Tore nach einer Ecke. Meri Demiral, Doppeltorschütze bei dem Spiel. Das erste Tor nach 57 Sekunden schon.
Ja, was heißt eigentlich Blitzstart auf Türkisch?
Es war das zweitschnellste EM-Tor der Geschichte.
Die beiden schnellsten sind jetzt bei dieser EM gefallen. Das ist doch auch eine schöne Statistik.
Für Österreich natürlich total bitter. Wir haben sie vorher als Favorit auf dem Zettel gehabt. Mhm. Viele hatten sie als Favorit auf dem Zettel, hatten auch mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, aber die Türken haben einfach alles reingeworfen.
Ja, und die hatten halt eben in den ersten 1,5 Minuten gab es ja irgendwie 2 Chancen für Österreich, eine für die Türkei, und die für die Türkei war halt drin. Ich glaube, das ist dann halt auch... Ja, das verändert ja so ein Spiel auch.
Ja, große Enttäuschung natürlich bei den Österreichern, unter anderem in Person von Michael Gregoritsch, der noch den Anschluss geschafft hat zum 1:2. Aber ja, man hat ihm angemerkt, dass sie sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft hatten von dem Spiel.
Jetzt ist es erstmal schwer. Das Einzige, was jetzt hilft, ist Urlaub und weit weg von Fußball. Und ja, wird schwer. Wird schwer zu sein oder wird schwer sein, sich davon jetzt zu erholen, weil ich glaube, dass wir uns so viel vorgenommen haben, dass wir so viel gegeben haben. Aber es geht weiter. Ich wünsche Türkei alles Gute.
Ja, und wie gesagt, ich bin auch echt überrascht. Ich hatte nicht mit dem Ergebnis gerechnet.
Ich auch nicht.
Ich dachte, die Österreicher schaffen das. Nach dem Auftritt in der Vorrunde hatten wir sie ja mit zu dem Favoritenkreis gezählt. Und unser Reporter Jakob Rüger, der hat das Spiel gesehen, der erklärt mal, warum hat sich denn der Favorit Österreich da nicht durchsetzen können?
Ich glaube, ausschlaggebend war am Ende das frühe Tor der Türkei, schon nach 57 Sekunden. Das hat den Plan von Ralf Rangnick, dem Trainer der Österreicher, komplett über den Haufen geworfen. Man hat richtig gemerkt, wie das Selbstvertrauen schwinden gegangen ist bei den Österreichern. Sie hatten große Probleme, danach ins Spiel reinzukommen. Das war im zweiten Durchgang ein bisschen anders. Ralf Rangnick hat dann umgestellt, hat mit Gregoritsch einen zweiten zentralen Stürmer gebracht. Da war das dann gut von den Österreichern. Da hatten sie eine zweite Anspielstation im türkischen Strafraum, aber die Türkei auch wahnsinnig effektiv, und am Ende muss man auch sagen, das Glück hat einfach gefehlt. Baumgartner kurz vor Schluss nochmal mit der Riesenchance, Günök hat das überragend pariert für die Türkei, und dann setzt sich die Emotion und die Leidenschaft gegen das gute Spielsystem der Österreicher durch, und so darf die Türkei das Viertelfinale feiern.
Ja, und das haben sie auch getan. Anne sagte mit Schlusspfiff, also nur damit ihr Bescheid wisst, wir sitzen mit unserer Redaktion in Köln an einer stark befahrenen Straße und das Spiel war zu Ende und Anne sagte was?
3-2-1 Autokorso.
Ja.
Und ich hoffe ein bisschen, dass wenn ihr das hört, die Autokorsos immer noch unterwegs sind.
Also sicherlich in ganz Deutschland, in vielen Städten, große Partys, unter anderem in Leipzig natürlich auch. Da war ja das Spiel. Unser Reporter Uri Zahavi war mittendrin in den feiernden türkischen Fans in Leipzig.
Mein Fazit dieses Achtelfinals in Leipzig, Türkei-Fans auf die 1. Ich habe wirklich den ganzen Tag mit den türkischen Fans verbracht. Vom Fanmarsch durch die Stadt bis hin zum Gucken gemeinsam. Es ist wirklich mal wieder eine ekstatische Party hier gewesen. Und Die türkischen Fans sind mit Sicherheit ein Hauptgrund, warum ihr Team ins Viertelfinale eingezogen ist.
Und das war erst der Anfang, denn im Viertelfinale spielt die Türkei in Berlin gegen die Niederlande. Also das sind vielleicht die beiden stimmungsvollsten Fanlager.
Ja, ich freue mich so auf die Bilder von vor dem Spiel, wenn die da durch Berlin ziehen. Beide Fanlager machen ja so viel Spaß, machen so viel Party. Und eigentlich wünsche ich mir, dass beide auch danach weiter Party machen können, aber das wird ja nicht so sein.
Vor allem die türkische Gemeinschaft in Berlin, die ist natürlich riesengroß. Also das wird wirklich maximal ein Heimspiel, zumindest außerhalb des Stadions. Warum spielen sie gegen die Niederlande im Viertelfinale? Weil die Niederlande vorher das Spiel in München gegen Rumänien gewonnen haben. Mit 3:0, das war eine klare Sache dann.
Ja,
vom Ergebnis zumindest.
Nachdem Malen das Toreschießen dann wieder entdeckt hatte in der Schlussphase, war es dann auch klar. Davor eigentlich, klar, Niederlande überlegen, aber lange nur 1:0 geführt.
Ja, aber 22:5 Torschüsse. Dann das 1:0 durch den Man of the Match, Cody Gakpo vom FC Liverpool, hat auch noch ein Tor vorbereitet. Und eben Daniel Malen dann mit dem ersten Doppelpack bei dieser Europameisterschaft. Und das haben die holländischen Kollegen im Fernsehen natürlich auch ein bisschen abgefeiert.
Gakpo nimmt hem mee. Gakpo zet zijn medegebied in. Gakpo over de achterlijn. En dan gaat hij erin. En dan is het klaar. Over en uit. Normale Malen gaat zelf door. Malen! 3:0. Daniel Malen.
Besonders kurios, beim 3:0 lagen auf einmal Schuhe im Weg.
Ja, da war Cinderella wohl unterwegs vorher, ne?
Ja, also der Keeper der Rumänen hat dann einen Schuh auch noch so weggekickt im letzten Moment. Ich weiß nicht, ob ihn das nochmal kurz so ein bisschen rausgebracht hat. Ich glaube nicht.
Er war quasi in die falsche Richtung unterwegs, deswegen, weil er den wegkickt. Aber also, hätte den aber trotzdem haben können. Also ich glaube, das war jetzt nicht das Problem.
Die große Frage ist, woher kamen da auf einmal diese Schuhe geflogen? Die Vermutung war erst von einem Flitzer, aber das war dann nicht so. Also es ist wohl so, dass sie aus der Fankurve einfach geworfen wurden.
Die Rumänen, die waren ja hinterm Tor, dass die, weiß ich nicht. Also es gibt ja Kulturen, in denen, wenn man unzufrieden ist, Schuhe geworfen werden. Oder sie wollten halt maximale Hindernisse aufbauen für die Niederländer.
Oder sie wollten mal gucken, ob der Malen nicht nur einen Doppelpack schnüren kann.
Wow.
Oder es war jemand von den Socken. Auf jeden Fall war unser Reporter André Siems bei dem Spiel dabei und der war zumindest nicht restlos überzeugt vom Auftritt der Holländer.
Die Niederländer haben gefeiert, aber noch mehr die Rumänen, denn diesen Gruppensieg, den hat ihnen keiner mehr genommen und dementsprechend sind sie da wirklich noch über mehrere Minuten so richtig abgefeiert worden und können jetzt mit erhobenen Hauptes auch nach Hause fahren. Von den Niederländern fand ich, war es in den ersten 45 Minuten jetzt nicht so der absolute Knaller. Ganz im Gegenteil, ich habe teilweise von Mistfußball gesprochen. Warum? Weil es mir einfach nicht gefallen hat. Es hat so richtig lange gedauert, es war behäbig, es war nicht richtig schnell. Also ich glaube, das hätten sie tatsächlich besser machen können. Zweite Halbzeit ist dann ein bisschen flotter gewesen, vor allen Dingen durch die Einwechslung von Daniel Malen, der 2 Tore gemacht hat. Und wenn ich Ronald Koeman wäre, dann würde ich ihn tatsächlich, den Spieler von Borussia Dortmund, dann auch im Viertelfinale bringen. Die Niederländer müssen sich strecken, denn es wird schwieriger werden. Und dann mit so einem Hausschuhfußball mal versuchen, so ein bisschen den Gegner einlullen. Ich glaube, das wird in der Runde der besten 8 nicht mehr klappen.
Hausschuhfußball höre ich zum ersten Mal.
Ja, wenn man nicht aus den Puschen kommt, glaube ich, ist damit gemeint. Ich höre es auch zum ersten Mal, aber man lernt ja gerne noch dazu. Ja, wir haben es gesagt, das Viertelfinale ist komplett. Wir gucken mal drauf auf den Turnierbaum, der sich jetzt wie folgt darstellt. Fast so wie vorhergesagt,
fast.
Aber auch nur fast. Also natürlich das Spiel, auf das wir am meisten schauen und nachher auch noch, ist das Spiel von Deutschland gegen Spanien am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart. Dann abends um 21 Uhr Portugal gegen Frankreich in Hamburg. Das ist eigentlich das Spiel, auf das ich mich mit am meisten freue, außer natürlich auf das deutsche Spiel.
Weil?
Ja, das ist CR7 gegen KM10. Also Cristiano Ronaldo gegen Mbappé, das ist alt gegen jung. Das ist möglicherweise die Wachablösung. Beide warten noch auf ihren ganz großen EM-Moment.
Genau, das ist das Duell der Topstars, die irgendwie noch nicht in Topform sind.
Beide haben schon einen Elfmeter verwandelt, aber nur bei Mbappé zählt er als Treffer. Und es ist so, dann habe ich mal nachgeguckt, wie oft standen die beiden sich schon auf dem Platz gegenüber? Und? Nur 4-mal. Die haben tatsächlich nur 4-mal gegeneinander gespielt.
Das wundert mich.
Und zwar 2-mal in einem Länderspiel und 2-mal in der Champions League, PSG gegen Real war das.
Das muss aber schon lange her sein.
Das ist schon ein bisschen was her. Auf jeden Fall ist es so, dass Mbappé noch nie gewinnen konnte gegen Cristiano Ronaldo.
Ja, Also wundert mich jetzt tatsächlich, weil ich würde Frankreich schon als Favorit sehen.
Aber wie gesagt, das ist möglicherweise das Spiel der Wachablösung, denn Ronaldo hat ja gesagt, das ist zumindest seine letzte Europameisterschaft. Mhm. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Bei den Franzosen übrigens ist Kingsley Coman kurzfristig abgereist, weil er zum vierten Mal Vater wird. Zum vierten Mal schon.
Wie alt ist der?
Man sieht, die haben viel Zeit.
Vielleicht ist der auch ganz gut mit Joshua Kimmich befreundet.
Aber ich denke mal, wenn das alles gut geht, wird er rechtzeitig zum Spiel wieder da sein. Die anderen Viertelfinalpartien, die sind dann am Samstag 18 Uhr in Düsseldorf, England gegen die Schweiz und dann eben abends Niederlande gegen die Türkei. Das werden wir aber zu gegebener Zeit dann noch besprechen und wollen jetzt erstmal über die deutsche Mannschaft reden.
Ja, das ist auch das Viertelfinale, auf das ich mich am meisten freue.
Deutschland-Spanien.
Genau.
Ja, wir sagen ja, es ist das vorweggenommene Finale oder viele sagen das, ja. Rekord-Europameister, die erfolgreichsten Teams bei dieser Europameisterschaft. Aber dann tut man anderen Teams natürlich ein bisschen Unrecht.
Ja, ich meine, das war halt in... Es ist schon ein bisschen her, dass das so das klassische Halbfinale oder Finale bei großen Turnieren war. Und wenn ich dann gucke, Portugal gegen Frankreich war halt eben das Finale 2016. Mhm. Also es ist auch gar nicht so lange her, dass das eben die Top-Teams waren.
Wir versuchen jetzt aber natürlich schon so ein bisschen zu eruieren, wer ist denn im Vorteil, was spricht für Deutschland, was spricht für Spanien. Und ich bin ja der Mann für die unseriösen Fakten, die möglicherweise beweisen oder belegen könnten, dass Deutschland gewinnt. Denn Spanien hat noch nie gegen einen EM- oder WM-Gastgeber gewonnen. Das spricht natürlich für Deutschland.
Wie oft hat Spanien denn gegen einen Gastgeber gespielt?
Ja, das waren tatsächlich schon 6 oder 7 Mal. Die Zahl habe ich mir nicht gemerkt. Aber dazu kommt noch, dass Deutschland noch nie ein EM-Viertelfinale verloren hat.
Mhm. Du hast das ja auch noch die Statistik, wenn sie nicht alle Gruppenspiele gewonnen haben, dass es dann immer mindestens bis ins Halbfinale ging.
Ja, es war so, wenn sie alle Gruppenspiele gewonnen haben, dann war spätestens im Halbfinale
genau so
Schluss.
Ja.
Joshua Kimmich hatte zumindest gesagt, Deutschland hat die besten Einzelspieler und das beste Team. Das gleiche hat Spaniens Trainer De La Fuente gesagt. Also nicht, dass Deutschland die besten Einzelspieler und das beste Team hat, sondern eben Spanien.
Ey, wäre aber schön, wenn beide halt wirklich so voller Selbstbewusstsein in dieses Spiel gehen und beide, wenn das halt nicht nur Floskeln sind, sondern beide davon ausgehen, dass sie dieses Spiel gewinnen können, dann kann das ein richtig geiles Viertelfinale werden.
Aber es sind dann natürlich wahrscheinlich viele kleine Details, die den Unterschied ausmachen. Mhm. Ilkay Gündoğan, der Kapitän der deutschen Mannschaft, der hat mal versucht zu erklären, was zum Beispiel relevant sein könnte.
Ist natürlich eine Mannschaft, die ähnlich wie wir sich viel über das Spiel mit dem Ball definiert. Dementsprechend glaube ich, werden zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide den Ball haben wollen. Und ich glaube, dass der Hauptunterschied sein wird, jetzt persönlich betrachtet erstmal, dass die Mannschaft, die den Ball gerade nicht hat, die besser damit umgeht, auch mental, weil darauf muss man sich manchmal auch echt gut einstellen, dass man den Ball auch vielleicht dann auch mal 1-2 Minuten nicht bekommt und da nicht in Panik zu geraten, ist, glaube ich, schon extrem wichtig in diesem Spiel.
Ja, wer hat den dickeren Geduldsfaden? Darum geht es dann offenbar am Freitag.
Ja, finde ich eine interessante Ansicht und stimmt ja auch. Das ist ja tatsächlich beides eher Ballbesitzmannschaften und Spanien hatte bis auf im ersten Spiel immer mehr Ballbesitz, Deutschland auch mit mehr Ballbesitz und ja, das kann dann natürlich ein bisschen frustrierend sein, wenn du einen Gegner hast, der öfter den Ball haben will.
Wie ist der Stand der Vorbereitungen auf das Viertelfinale bei der deutschen Mannschaft? Sven Pistor ist unser Reporter im DFB-Quartier und der verrät mal, wie präsent das Spiel in Herzogenaurach bereits ist.
Also unser Eindruck hier in Herzogenaurach ist, dass das Spiel schon längst begonnen hat. Auf den Pressekonferenzen erscheinen jetzt immer mehr Spanier, die ihre Fragen stellen. Und Spanien gibt sich ja sehr selbstbewusst vor dem Spiel am Freitag. Und das finde ich interessant. Ilkay Gündoğan, der Kapitän, der spielt ja mittlerweile in Barcelona, der sagt, ey, also ganz so selbstbewusst, wie sie sich geben, sind die Spanier dann doch nicht. Wir geben denen schon gewisse Denksportaufgaben mit. Man bereitet sich hier vor, nicht nur mit Schachspielen, da hat Leroy Sané übrigens zugegeben, dass er da gegen Jamal Musiala keine Chance hat in der Schachgruppe. Man bereitet sich auf das Spiel vor und beim Training fehlt jetzt nur Emre Can, der hat Zipperlein an den Muskeln, aber eigentlich sind alle an Bord und freuen sich auf das Spiel am Freitag.
Da bin ich mal gespannt, ob das am Freitag dann auch Rasenschach wird.
Nein, bitte kein Schach. Bitte ein bisschen mehr Spektakel am Freitag. Kleiner Vorteil übrigens jetzt schon für die Spanier. Die haben nämlich das Hotel bekommen, was eigentlich die Deutschen gerne gehabt hätten.
Okay.
Die UEFA teilt die Hotels ja zu. Mhm. Und die Spanier dürfen jetzt in Stuttgart in das Hotel am Bahnhof. Und das ist ja das Hotel, in dem die Deutschen übernachtet haben, als sie gegen Ungarn gespielt haben.
Weil sie das in vollen Zügen genießen wollen, oder was?
Weil sie die Atmosphäre in der Stadt aufsaugen konnten. Okay. Da war der Fanmarsch und sie waren dann einfach ein bisschen näher dran. Das haben sie jetzt nicht. Wird wahrscheinlich aber keine Rolle spielen für das Spiel.
Ja, sehen wir dann, ne? Am Ende hast du dann eine Ausrede.
Heute ist EM, freier Tag, und da empfehlen wir euch doch mal einen Blick bei uns in die App oder auf sportschau.de. Da gibt's alles Wissenswerte rund um die Europameisterschaft.
Ja, und unsere Doku-Serie, völlig losgelöst, verlinken wir euch auch nochmal in Shownotes. Da gibt's jetzt schon 3 Folgen, kann ich empfehlen.
Und morgen dann das nächste Sportschau-EM-Update.
Ja.
Schönen Tag euch.
Ciao.